Herzlich willkommen in der Erlöserkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 15. April 2007 aus der Gottesdienstreihe 40 Tage mit Gott. Es ist die erste Woche mit dem Thema Gottes Kraft erfahren im Abendmahl. Es spricht Pastor Rainer Kanzleiter.
Ich grüße Sie sehr herzlich, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Ich bringe die Grüße der Friedenskirche mit und bedanke mich selbst für die freundliche Begrüßung. Manches, was in der Zeit der Gemeinschaft zum Reden kam, beschäftigt uns auch. Unter anderem seit vergangenem Sommer sehr intensiv die Betreuung und Begleitung von nigerianischen Asylbewerberinnen hier in München, wo wir über den ökumenischen Arbeitskreis Asyl die Erstunterkunft in der Bayerbrunner Straße betreuen. Das ist, wie Sie es sich vorstellen können, die bei Ihnen damit beschäftigt sind, eine sehr anstrengende und zeitaufwendige, aber doch zum Glück auch oft sehr beglückende Tätigkeit. Und daneben beschäftigt uns zurzeit sehr stark die Vorbereitung für das 125-jährige Jubiläum unserer Gemeinde in Otterfing, das wir am ersten Wochenende im Mai miteinander feiern. So viel in aller Kürze. Gottes Kraft erfahren im Abendmahl. Das ist ein Thema, das bei niemand von uns Stirnrunzeln hervorruft. Das klingt kirchlich normal und, wenn ich das so sagen darf, relativ harmlos. Eine Abendmahlsfeier in der Gegenwart Gottes aber ist alles andere als harmlos. Da wir nicht die Gastgeber sind, haben wir auch keinen Einfluss darauf, wer da neben uns steht oder sitzt. Eine Abendmahlsfeier ist immer eine Feier in der Gegenwart anderer Menschen. Und wenn wir da nicht wegsehen, auch nicht innerlich, wer da neben uns ist, dann wird das in der Regel nicht harmlos sein. Ich möchte Ihnen dafür ein kurzes und ein längeres Beispiel nennen. Für das erste Beispiel habe ich Ihnen ein belegtes Wurstbrot mitgebracht. Zwei Brotscheiben, Butter, Salami, Salat. Was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Ich war vor 16 Jahren auf einer Reise in Brasilien und dabei auch in Sao Paulo. Das ist eine Stadt mit mittlerweile etwa 20 Millionen Einwohnern, das sind etwa 15-mal so viele Menschen wie hier in München. Darunter unendlich viele Menschen, die auf der Straße leben, in einem Zustand, das sind die, die hier in der Stadt unter der Wittelsbacher Brücke wohnen, gehobene Gesellschaft dagegen. Unter einer großen Straßenbrücke in der Stadtmitte gab es einen Wochenmarkt. Und wenn der Markt zu Ende war, dann wurden alle Reste, die herumlagen, aufgelesen. Gemüse, Fischköpfe, Fleischreste, Kartoffelschalen, Brotstücke und so weiter. Alles wurde in große Töpfe gesammelt und zu einer Suppe verkocht. Und die wurde den Obdachlosen verteilt. Ich habe beim Vorbereiten mitgeholfen. Mit zu essen habe ich mich nicht getraut. Anschließend trafen sich etwa 50 dieser Obdachlosen in einem ehemaligen alten Theater, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Das war alles auf Portugiesisch und ich habe damals nicht sehr viel verstanden, zumindest nicht von dem, was gesprochen wurde. Wir saßen in einem großen Kreis, ein gut angezogener Deutscher und etwa 50 unvorstellbar abgefragte Menschen aus Sao Paulo. Und es wurde Abendmahl ausgeteilt. Und da es lauter Menschen waren, die überhaupt nichts besaßen, gab es bei der Austeilung des Abendmahls nicht ein kleines Stückchen Brot wie bei uns oder eine Oblade, sondern jeder bekam ein großes belegtes Wurstbrot. Da saß ich mit lauter Leuten in einem Kreis, von denen ich nicht einen jemals in mein Wohnzimmer einladen würde. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Und jeder hat voller Genuss sein dickes Wurstbrot gegessen und er hat gemerkt, dieses Brot in der Kirche, das macht satt. Und jeder, der da ist, bekommt solch ein Brot. Egal wie er aussieht, egal wo er herkommt, egal wer er ist. Alle bekommen das Gleiche. Alle sollen satt werden. Mich hat es unglaublich beeindruckt und es beschäftigt mich immer noch bis heute, was das bedeutet, miteinander das Brot Christi zu teilen. Ich nenne das einmal dieses geistliche Globalisierungsbrot, das Arm und Reich, Schwarz und Weiß und Rot und Gelb an einen Tisch bringt. Und vor allem, ob es wirklich möglich ist, dass danach jeder wieder in seine Welt geht, ohne dass sich etwas ändert und ohne dass man noch einmal etwas miteinander zu tun hat. Ein zweites, vielleicht etwas näher bei uns. Stellen Sie sich einmal etwas ganz Verrücktes vor. Sie geben ein Fest. Das ist ja noch normal. Aber die Einladung, die Sie aussprechen, ist von ganz besonderer Art. Statt wie gewohnt Freunde und gute Bekannte einzuladen, soll dieses Fest eine Feier sein im Kreis jener Menschen, mit denen Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Eine Feier im Kreis derer, durch die ihnen schon einmal Schaden entstanden ist, durch deren Gegenwart sie ärmer statt reicher geworden sind, unsicherer statt selbstbewusster, belasteter statt freier. Kurz, kein Freudenfest, sondern eine Feier des Schmerzes im Kreis von Menschen, denen sie sonst viel lieber aus dem Weg gehen. Wer würde da mit ihnen am Tisch sitzen? Menschen, deren Verhalten mein Leben beschwerte, belastete, verzerrte, verletzte, schädigte. Ich denke, jedem von uns werden Gesichter vor Augen stehen, wenn er diese Einladung fertig machte zu diesem Fest im Kreis der Sünder. Würde überhaupt jemand kommen? Macht nicht das gerade die Sünde so stark, dass sie keinen Bedarf hat an der Gesellschaft des anderen, keine Sehnsucht nach seiner Gegenwart, kein Interesse an seinem Wohl und auch kein Leiden verursacht durch seinen Schmerz? Ich stelle mir vor, die Gäste kämen und wir sähen sie an unserem Tisch. Da sitzen sie auf einmal wieder. Menschen, deren Gemeinschaft wir früher einmal suchten, Schwestern und Brüder, einstige Verbündete, wenn es darum ging, etwas gemeinsam zu tun, Gleichgesinnte und Kollegen, Freunde, die wir in ihnen sahen, bis sie sich mit uns schlecht fühlten, bis wir von ihnen zu hören bekamen, mit dir kann ich nichts mehr anfangen, ich brauche dich nicht, du kannst gehen. Vielleicht sitzen an diesem Tisch mit uns Menschen, an die wir uns einmal gebunden hatten, mit Leib und Seele, denen wir Treue geschworen hatten und Hilfe versprachen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Geliebte, der Partner, die Lebensgefährtin, der Ehemann. Menschen, die uns nahe gingen, unter die Haut gingen, zu Herzen gingen, mit denen wir rechneten, auf die wir uns verließen. Und Menschen, von denen zu nehmen wir bereit waren und denen wir gegeben haben, bis wir merkten, ich bin gar nicht so wichtig für sie, wie die für mich wichtig sind. Und vielleicht sitzen an diesem Tisch neben uns auch Menschen, deren Wort einmal etwas galt in unserem Leben, Mütter und Väter, Lehrer, die ehemalige Chefin, der Pfarrer. Menschen, die irgendwann unser Vertrauen ausgenutzt haben, sich selber zu stärken, die gemessen haben, gewogen, beurteilten, die Worte sprachen, mit denen sie sich auf einmal nicht mehr leben ließ, die uns in vielerlei Weise unter Druck setzten, mit ihren Wünschen bedrängten, mit persönlichen Meinungen über uns tyrannisierten, nackte Ablehnung, sie alle Gäste an unserem Tisch. Menschen, die uns einmal wichtig waren. Und ich stelle mir vor, wie sie unsere Einladung in der Hand halten, aus der klar hervorgeht, das wird nicht ein Freudenfest, sondern eine Schmerzensfeier. Da kommt nicht eine Gesellschaft von Freunden und sympathischen Leuten zusammen, sondern ein Kreis von Menschen, die alle eine Menge auf dem Kerbholz haben. Eine völlig verrückte Vorstellung. Und ich denke, niemand von uns würde sich das wahrscheinlich antun. Wir haben genügend andere Sorgen. Und außerdem, wer würde überhaupt kommen? Die meisten würden sagen, mit dem setze ich mich nicht mehr an einen Tisch. Von der lasse ich mir nicht sagen, was ich zu tun habe. An meinem Verhalten von gestern kann ich auch nichts mehr ändern. Und überhaupt, was sollen die alten Geschichten? Stellen Sie sich einfach einmal vor, bei Ihnen läge solch eine Einladung auf dem Tisch. Eingeladen an den Tisch eines Menschen, der sich einmal auf uns verlassen, auf uns gezählt hatte und dessen Einladung uns überdeutlich macht, dass wir ihn geschädigt haben, uns gestärkt auf seine Kosten. Diese Feier ist eine Zumutung. Was muss das für ein Gastgeber sein, der diese Menschen einlädt, seine Schädiger, seine Verspotter, seine Erniedriger? Ein Übermensch? Ein Unverletzlicher? Ein Masochist? Oder ein Harmoniesüchtiger, unfähig Spannungen auszuhalten? Er könnte doch sagen, lass das doch, die sind für mich gestorben. Ich orientiere mich neu, ich bin nicht auf die angewiesen. Wir sind mit dieser seltsamen Festeinladung und diesem merkwürdigen Gastgeber und seinen noch merkwürdigeren Gästen mittendrin im Nachdenken über die Besonderheit des christlichen Abendmahls. Die Rollen sind eindeutig. Christus ist der Gastgeber, der Einladende, und wir sind auf Seiten der Gäste. Wir sind eingeladen, nicht um bloßgestellt zu werden, nicht um ein schlechtes Gewissen gemacht zu bekommen, nicht um mit den dunklen Seiten unseres Lebens konfrontiert zu werden. Das alles ist nicht der Beweggrund für die Einladung Christi an seinen Tisch. Hinter der Einladung steht ein Wort, das Wort Christi an mich. Ich kann nicht ohne dich sein. Ich will nicht ohne dich sein. Die Gemeinschaft an meinem Tisch ist nicht vollständig, wenn du nicht dabei bist. Ich kann und will auch nicht über das hinweggehen, was trennend zwischen uns steht, das Dunkle von vorgestern, von gestern und von heute. Lass uns das bereinigen, lass es dir wegnehmen, lass dich befreien. Das Abendmahl ist auch eine Feier des Schmerzes. Im Gedenken an die Passion Christi und im Bewusstwerden, was wir zu dieser Passion immer wieder beitragen. Aber das ist nur ein Teil dieser Feier. Der andere ist das Feiern der Entlastung, der Befreiung, und diese Einladung, dieses Mahl wird ein Fest der Freude. Freude über eine Einladung, die uns wertschätzt, die uns nicht einfach sein lässt, wie wir eben sind, sondern die uns zutraut, Vergangenes bereinigen zu können, die uns einen neuen Weg verspricht und auch zumutet, die uns den Mut zutraut, unser Leben anzuschauen, unsere Beziehungen, unsere Grenzen, das Dunkel, das zu uns gehört und die das verwandelt in ein neues Licht. Die Einladung Christi ist sein Wort an uns. Ich will und ich kann nicht ohne dich sein. Du kannst und du sollst anders leben, entlastet, ermutigt, mit neuer Kraft, auch mit der neuen Perspektive, nicht mehr gefesselt und festgelegt zu sein durch vorgestern oder gestern. Du kannst doch anders leben. Du hast die Kraft, den Schritt an der nächsten Wegkreuzung nicht immer in die gleiche Richtung, sondern in eine neue zu tun. Die Einladung Christi zu seinem Mahl adelt uns Menschen. Sie nimmt uns ernst in unserem Menschsein, mit allen Grenzen, mit aller Schuld, vor allem aber mit allen Möglichkeiten und neuen Wegen, die auf uns warten. Unsere Erfahrung lehrt uns oft schmerzlich, dass unsere Kraft zur Vergebung sehr deutliche Grenzen hat. Grenzen der Empfänglichkeit für Vergebung, Grenzen der Möglichkeit, selber zu vergeben und manches Mal auch Grenzen des Herzens, überhaupt vergeben zu wollen. Das Besondere an der Rolle Christi als Gastgeber ist seine Fähigkeit zum Schmerz. Darin liegt seine Würde. Statt Genugtuung, statt Vergeltung, statt Rache für seinen Schmerz, trachtet er danach, ihn auszuhalten, zu vergeben, und er vergibt allen jenen, die sich von ihm einladen lassen. Darin liegt der Sinn des Abendmahlsfeierns, in der Einladung Christi, aus seinen Gaben zu leben, die Stärkung durch Brot und Kelch, die wir empfangen, weiterzugeben. Und wir müssen, das muss man sagen, dazu nicht alle zu uns einladen, die uns einmal geschädigt haben. Wir müssen uns nicht überfordern. Aber doch das Brot der Gnade nicht alleine essen, sondern teilen, damit es, wie wir das in den beiden Lesungen gehört haben, auch für den Menschen neben uns reicht. Vielleicht eine neue Gemeinschaft mit einem oder zwei Menschen, mit denen noch etwas aussteht, an einem kleinen Bistrotisch mit zwei Stühlen und ein befreiendes Gespräch mit dem Ziel, sich vergeben zu können. Die Verwandlung von Schmerz in Freude. Für den Gastgeber und für den Geladenen. Das wäre doch schon ein erster, unbezahlbarer Schritt. Und danach? Halten wir das durch? Bleiben wir bleibend anders? Gelegentlich wird in der Kirche ja über die Frage gestritten, wer und vor allem wie man eigentlich zum Abendmahl kommen darf. Auch als unverbesserlicher Sünder, auch zweifelnd, auch als Wiederholungstäter. Wie ist man würdig und wann ist man unwürdig? Ich frage einmal anders. Wohin darf man eigentlich gehen, wenn man vom Abendmahl kommt? Diese Tischrunde verpflichtet. Was darf eigentlich alles geschehen, nachdem ich am Mahl Christi teilgenommen habe? Was darf ich mir danach noch alles leisten? Was wurde denn bei den Jüngern von Jesus damals aus dieser Verpflichtung des letzten Abendmahls mit ihrem Herrn? Als sie gegessen und getrunken hatten, heißt es im Matthäusevangelium, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und dann? Petrus wird die Entscheidung verschlafen. Er wird nicht eine einzige Stunde mit seinem Herrn wachen können. Er wird ihn verraten, wenn er mit Gewalt und Schwert dreinschlägt und auf diese Weise Probleme lösen will. Und er wird noch in der gleichen Nacht mehrmals und ausdrücklich bestreiten, je irgendetwas mit diesem Jesus zu tun gehabt zu haben, an dessen Tisch er doch 3 oder 4 Stunden zuvor saß. Was ist aus dieser Verpflichtung der Tischgemeinschaft geworden? Hat er die Gnade des Mahls verspielt? Jesus hält diesen armseligen Abendmahlsgast aus. Er wird ihn neu berufen, er wird ihn noch einmal beauftragen und noch einmal und wird ihn weiterhin an seinen Tisch laden. Und die anderen, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus. Und ein bisschen später, da verließen sie ihn alle und flohen, wie vom Erdboden verschluckt, alle seine Abendmahlsgäste. Und Jesus hält sie aus. Auch ihnen wird er ihre Berufung und die Gültigkeit seiner Einladung wiederholen. Kommt und haltet mit mir das Mahl. Und Judas, dieser vielleicht unglücklichste aller Abendmahlsgäste, dieser Ahnungslose, dem man erst einmal sagen muss, dass er der Verräter ist, dem man erst zureden muss, seinen Verrat auszuführen. Wir haben es 2000 Jahre später leicht, uns über ihn zu entrüsten. Hinterher weiß man ja immer besser, auf welcher Seite man hätte stehen sollen. Aber vielleicht ist Judas der Wichtigste am Tisch Christi, weil wir vor seinem Angesicht immer fragen müssen, um wie viel besser als Judas sind eigentlich wir? Wir mit unserer Härte und Herzenskälte, mit unserer Berechnung, unserer Unversöhnlichkeit, die bleiben, auch wenn wir Brot und Wein geteilt haben. Gut, dass Judas mit am Tisch saß. Und wenn man in den Evangelien liest, was Jesus zu Judas gesagt hat, dann hört man keine Entrüstung und schon gar kein Verdammungsurteil, sondern nur tiefen Schmerz über das, was geschehen wird. Mein Freund, warum bist du gekommen? Mein Freund, Jesus scheint selbst ihn, seinen Verräter, ausgehalten zu haben, nur dass Judas sich selbst nicht mehr aushalten konnte, nicht mehr leben, nicht mehr geboren sein wollte. So gehen alle seine Gäste vom Abendmahlstisch weg. Und so wie Christus all die fragwürdigen Abendmahlsleute, den Judas, den Petrus, alle anderen ausgehalten hat, so hält er auch uns aus. Jedes Mal, wenn wir wieder einmal um seinen Tisch stehen, Brot und Wein empfangen, den Lobgesang singen und dann hinausgehen und schlafen und verleugnen und Angst haben und Blut schwitzen und vergessen und meinen, das Abendmahlsbrot wäre Privatbrot, und niedergeschlagen sind und mit Jesus zwischendrin wirklich sehr wenig zu tun haben wollen. Obwohl Christus weiß, dass das wohl wieder so kommen wird, hält er uns aus, steht er zu uns, wie wir sind, wie wir immer wieder sind. Begreifen wir von daher, was Güte und Gnade ist. Sie bewältigt nicht nur vergebend unsere Vergangenheit, sondern sie überholt auch immer wieder unsere dunkle Zukunft. Die Gnade Gottes wirkt nicht nur rückwärts, sondern auch nach vorne. Sie ist uns immer voraus, sie ist zu groß, als dass unser Schlafen, unsere Feigheit, unser Verleugnen und Verzweifeln sie umbringen könnten. Sie vergibt nicht nur finstere Vergangenheit, sondern auch dunkle Zukunft. Aber doch nicht so, dass egal wäre, wie wir leben. Keine billige Gnade. Im Gegenteil, wir gehen als Verwandelte mit einem Auftrag, mit einer Verheißung, mit einer Hoffnung Christi in uns. Wir mögen doch endlich anders leben. Und so leben wir zwischen Vergebung und Vergebung. Mit allen Zusagen, anders leben zu können und mit allen Grenzen, doch nicht immer anders leben zu können. Und deswegen ist jede Abendmahlsfeier immer eine Einladung zu einer künftigen Tischgemeinschaft mit Christus, ohne Vorbehalte, ohne Bedingungen, ohne Klauseln. Wir werden sie auch morgen wieder brauchen. Die Gnade Christi ist uns immer voraus. Sie ist es, die uns neu macht. Und Wesley hat deswegen in aller Logik ein offenes Abendmahl gelehrt. Offen für alle, die das Bedürfnis haben, teilzunehmen, ohne Vorbedingung. Und Wesley hat ebenso festgehalten, auch in der Logik dieser Offenheit, dass das Abendmahl bekehrende Wirkung haben könne. Dass die Erfahrung des Abendmahls einen Menschen erkennen lassen kann, wie es um ihn steht und was ihm fehlt, und ihn zu einem völlig neuen Menschen machen kann. Ob das mit unseren Formen heute, die oft eher einer Begräbnis- als einer Freudenfeier gleichen, möglich ist, das ist eine andere Frage. Aber die Einladung steht für alle. Wie immer es in Menschen aussieht und woher sie kommen, nehmt und esst. Das sagt er seinen Jüngern, diesen armseligen Ölbergchristen. Und davon wird nichts zurückgenommen, auch wenn sie nach diesen Worten hinausgehen an den Ort ihrer persönlichen Niederlagen. Christus hält sie aus, wie er uns aushält. Und damit sind wir ganz am Schluss, wieder ganz am Anfang. Im Abendmahl Gott begegnen ist alles andere als harmlos. Es ist im Gegenteil sehr kritisch, weil es in aller Verheißung und in allem Beschenken unser Leben zutiefst anfragt. Wir können doch nicht unser kleines Brot am Tisch Christi teilen und dann das Große, das wir zu Hause haben, das andere auch brauchen, eben nicht. Das Brot Christi teilen heißt Leben und Glauben teilen, seine Liebe teilen. Nichts davon gehört uns allein. Und es müsste ein allererstes Ziel sein, dass zum Beispiel in der Obdachlosenrunde in Sao Paulo Obladen ausgeteilt werden können, weil jeder genügend anderes Brot hat, um satt zu werden. Und vielleicht ist eine Abendmahlsfeier am Ende womöglich nur dann eine Gottesbegegnung, wenn wir nicht nur gelassen in aller Vergebung, sondern gleichzeitig zutiefst unruhig vom Tisch Christi weggehen. Unser Leben, unser Umgang miteinander, diese ganze Welt, sie kann ja nicht einfach immer so weitergehen, wenn Christus alle miteinander gleich adelt, gleich ansieht und gleich beschenkt. Amen.